Vielen Dank euch, liebes Lobpreisteam. Heute machen wir weiter bei der Predigtserie Worte, die die Welt verändern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte hörst. Für mich hört sich das so wahnsinnig groß an. Die Welt verändern, das ist etwas, das macht man nicht mal so nebenbei. Und spannend finde ich, was für Gedanken stecken dahinter. Worte, die die Welt verändern, fängt an bei Bitte und Danke sagen. Worte, die die Welt verändern, heißt Ja und Nein sagen. Und Worte, die die Welt verändern, heißt aber auch mal ein Aber zu sagen oder ein Aber zu bekommen. Heute geht es um das Thema Aber und das zweite Wort verrate ich euch noch nicht. Es wird auch dieses Mal so sein, dass ihr am Ende des Gottesdienstes ein Handout bekommt, wo ihr Möglichkeiten habt, das Thema unter der Woche zu vertiefen, wo ihr Fragen gestellt bekommt, weil das Ziel ist, dass man die Predigt nicht einfach nach dem Gottesdienst wieder vergisst, sondern das Ziel ist, dass man sich mit der Predigt und dem Inhalt der Predigt auch beschäftigt. Und da habt ihr die Möglichkeiten. Diejenigen unter uns, die Kinder haben, die dürfen gespannt sein, weil die Kinder kriegen auch ein Heft mit, wo sie unter anderem Fragen stellen an euch. Zum Beispiel, was ist dir von der Predigt hängen geblieben? Also es schadet nicht aufzupassen, erst recht nicht, wenn ihr euch vor euren Kindern nicht bloßstellen wollt, nur als kleiner Hinweis. Aber, es gibt ein trauriges Aber und der liegt manchmal wie ein Schatten über unserem Leben. Wir haben so viel gewollt, aber wenig gehofft. Wir haben fröhlich geschafft, aber sind bitter enttäuscht. Wir haben selig geträumt, aber sind erschrocken aufgewacht. Wir haben das Glück gesucht, aber das Leid gefunden. Wir haben riesige Pläne gemacht, aber manche Pleite erlebt. Wir sind weit gefahren, aber in die Enge getrieben worden. Wir haben hoch gebaut, aber wir sind tief gefallen. Wir nahmen wichtige Ziele ins Auge, aber wir blieben bei unbedeutenden Dingen stehen. Wir haben den Wohlstand geschafft und doch konnten wir unser Unwohlsein nicht beseitigen. Wir haben die Köpfe voll, aber unsere Herzen sind leer. Wir nahmen viele Sachen in die Hand, aber der Hunger nach Leben blieb bestehen. Wir wollten den Frieden, aber der Streit hörte nicht auf. Wir schrien unsere Sehnsucht nach Liebe heraus, aber die Einsamkeit holte uns immer wieder ein. Wir hatten den Lebenswillen, aber machten doch Sterbenserfahrungen. Ja, ein wehmütiges, ein trauriges Aber, das immer wieder wie ein Schatten über uns liegt. Aber es gibt noch mehr Abers wie das wehmütige Aber. Es gibt ein trotziges Aber. Ein trotziges Aber ist der vergebliche Versuch, den Schatten zu entkommen. Eigentlich müsste ich anders leben, aber ich will es nicht. Im Grunde müsste ich mich umdrehen, aber ich renne einfach weiter geradeaus. Letztlich bräuchte ich einen Bezugspunkt über mich hinaus, aber ich bleibe bei mir stehen. Eigentlich müsste ich meinen Konkurs eingestehen, aber ich wirtschafte immer weiter. Tief innen weiß ich, dass ich Gott brauche, aber ich suche die Lebenserfüllung bei Menschen. Das trotzige Aber ist eine Verzweiflung, eine vergebliche Flucht, der Versuch, aus den Schatten zu kommen. Und ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo ein Aber den Unterschied macht. Jemand sagt, hey, das Essen war richtig klasse, aber die Soße, die war nicht so gut. Was bleibt hängen? Eigentlich könnte ich ja zufrieden sein. Aber, das hast du richtig toll gemacht, aber, was bleibt hängen? Ja, man sagt im Deutschen manchmal, das, was vor dem Aber steht, kannst du einfach streichen, wie wenn es gar nicht gesagt worden wäre. Eigentlich zählt ja nur das, was nach dem Aber kommt, weil darin liegt die Betonung. Damit kann aber auch ein Aber in unserem Leben zu einem lähmenden Faktor werden. Der Teufel wird immer wieder versuchen, uns mit irgendeinem Aber aufzuhalten. Er wird sagen, ja, Gott hat dich berufen, Gott hat dir Fähigkeiten gegeben, aber hier hast du es verkackt. Hier hast du schon wieder gesündigt, hier warst du nicht treu genug im Bibellesen, hier hast du nicht 3 Stunden stille Zeit gemacht, Aber. Ja, Gott hat zu dir gesprochen, du sollst mal zu Menschen predigen. Aber mit deiner Frisur? Gott hat gesagt, du sollst Lieder singen, aber mit deinen schiefen Zähnen? Gott hat zu dir gesprochen, dass du Menschen im Gesprächen helfen wirst, wieder zurück zum Lebensglück zu finden. Aber du kriegst dein eigenes Leben nicht auf die Reihe? Der Teufel versucht uns, durch solche Abers einzureden, wir wären zu klein, zu groß, zu schlau, zu unintelligent, zu langsam oder einfach zu spät dran. Gott versucht, durch seine Abers dich abzuhalten von dem, was Gott dir für dich bereithält. Aber es gibt noch weitere Abers. Es gibt auch ein tröstliches Aber. Ein tröstliches Aber, das den Blick nach vorne richtet. Ja, wir haben viel verloren, aber doch haben wir die Liebe Gottes gefunden. Angst und Enge bedrücken mich, aber Jesu Liebe gibt mir neue Hoffnung. Krankheit macht mir das Leben schwer, aber dass ich gerettet bin, macht mir neuen Mut. Einsamkeit überall, aber ich weiß, zu Jesus darf ich gehen. Trübe Aussichten für die Zukunft, aber Gottes Verheißungen bleiben bestehen. Welches Aber möchtest du in deinem Leben haben? Auf welches Aber hörst du? Auf ein Aber, das dich zurückhalten will, das dich klein halten will? Oder ein Aber, das selbst in Schwierigkeiten nicht auf die Schwierigkeiten blickt, sondern auf das, was danach kommt? Auf das, was Jesus uns verheißen hat, auf das, was er uns zusagt. Aber kann es sowohl im positiven als auch im negativen Zusammenhängen geben. Und ich möchte euch ein Geheimnis verraten. Ein Aber wird besonders stark, wenn Gott davor steht. Wenn es auf einmal heißt, Gott aber. Ich möchte euch ein paar Beispiele aus der Bibel zeigen. Wir gehen ganz am Anfang zur Bibel hin, 1. Mose 8. Wir lesen da von der Sintflut. Wir lesen, dass die Menschen verdorben waren, dass sie überall Böses waren. Wir lesen, dass Gott es bereut hat, die Menschen erschaffen zu haben. Und er entscheidet sich, er möchte die Menschen einen Neuanfang schenken, um es positiv zu formulieren. Was passiert ist, er beauftragt einen Typ, eigentlich einen Bauer, der soll ein Schiff bauen. Gott ist cool, weil er manchmal die Unqualifizierten nimmt, um seine Sachen zu machen. Also ein Bauer und kein Architekt baut ein Schiff. Und das ist die Rettungsarche. Und dort nehmen 8 Menschen Platz und Tiere, von jedem Tier 2, damit die sich wieder fortpflanzen können. Und was geschieht ist, irgendwann sind die auf diesem Wasser, die Erde ist voller Wasser und die Essensvorräte werden knapp. Und ich weiß nicht, ob wir uns das überhaupt vorstellen können. Hey, wir sitzen in dem Boot, wir können nicht woanders hin, weil es gibt kein Land. Und das Essen wird immer weniger von Tag zu Tag. Und was geschieht ist, dass die Verzweiflung bei Noah und seiner Familie zunimmt. Und hier kommt Gott mit seiner Hilfe. Hier kommt er mit seinen tröstlichen Worten. Gott hat Noah nicht vergessen. Gott aber gedachte an Noah. Und er ließ Wind über die Erde wehen, dass das Wasser wieder zurückging. Gott aber gedachte an Noah. Denken wir an Abraham. Abraham, er zog von seiner Heimatstadt ins verheißene Land. Jetzt brach die Hungersnot aus und er floh weiter nach Ägypten. Was passierte war, ihm war bewusst, dass seine Frau schön ist und so gab er seine Frau als seine Schwester aus. Dem Schwester fiel auch die Schönheit dieser Frau auf und der Pharao nahm Moses Frau zu sich. Keine gute Situation und Mose hatte nichts, was er entgegensetzen konnte, weil er wusste, wenn er jetzt irgendwas tut, dann ist sein Kopf kürzer. Und mit dem Atmen ist es dann auch nicht mehr so einfach. Was passiert ist, es gibt jemand anders, der die Ehe rettet. Die tröstlichen Worte Gottes sind, Gott setzt sich für den Schutz dieser Frau ein. Gott aber schlug den Pharao mit Plagen, dass er die Frau nicht anrührte. Wieder Gott aber, das, was der Mensch gemacht hat, war aussichtslos, ohne Chancen. Aber Gott hat den Unterschied gemacht. Und wenn wir in der Bibel weiterschauen, da gibt es noch mehr davon. Blicken wir einen kurzen Moment zu Josef. Josef hatte kein einfaches Leben. Anfangs schon. Er war bevorzugt von seinem Vater. Aber der Preis dafür war, die Brüder haben ihn gehasst. Das Ergebnis war, irgendwann haben die Brüder ihn in die Sklaverei verkauft. Eigentlich wollten sie ihn umbringen. In der Sklaverei angekommen, machte er einen guten Job, wurde zum Diener von Potiphar. Potiphars Frau fand ihn auch ziemlich nice, hat ihn versucht. Josef ging nicht drauf ein. Ergebnis war, er landete im Gefängnis. Es gab ständige Auf und Abs, wo Josef eigentlich gar nichts dafür konnte. Wo Josef sogar der Einzige war, der sich richtig verhalten hat, aber doch bekam er die Strafe ab. Am Ende des Lebens oder am Ende der Story, Josef ist derjenige, der seine Familie vom Verhungern rettet. Und Josef hatte als kleines Kind Träume, dass selbst seine Eltern, dass seine Brüder sich vor ihm verneigen werden. Und dieser Moment wird Wirklichkeit. Und als ihr Vater starb, hatten die Brüder Angst, dass Josef sich jetzt an ihnen rächen wird. Und Josef sagt, ihr Menschen gedachtet es schlecht mit mir. Gott aber hat es zum Guten gewendet. Denken wir an Nehemia. Nehemia beschreibt, was für hervorragende Wunder das Volk Gottes erlebt hat. Noch mehr wie die Ranger beim Pfingstcamp. Die durften erleben, wie das Rote Meer geteilt wurde. Die durften Versorgung, Schutz, Führung erleben. Und doch fand das Volk immer Gründe zu meckern. Doch hatten sie immer durchgehend was auszusetzen. Ja, bis dahin, dass sie sagten, wir wären lieber wieder Sklaven in Ägypten. Hey, ganz ehrlich, wenn ich der Chef von solchen Leuten wäre, die würden rausfliegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich hat doch Gott allen Grund, da Gericht walten zu lassen. Zu sagen, hey, mit mir nicht. Ich führe euch auf wunderbare Weise mit einem Wunder nach dem anderen aus der Sklaverei raus und ihr jammert mir nur die Ohren voll. Wo soll das hinführen? Sie hörten nicht auf Gottes Wort. Sie waren halsstarrig. Sie wären lieber in die Knechtschaft zurückgegangen. Gott aber vergab ihnen und war ihnen gnädig. Gott aber vergab ihnen und war ihnen gnädig. Denken wir an David. Wie oft war König David in irgendwelchen aussichtslosen Situationen, umringt von Feinden, mal konfrontiert mit einem Löwen, mal mit einem Bären, mal mit einem Riesen, immer wieder hoffnungslose Situationen, verfolgt von den eigenen Verwandten, Elend, Schwäche, und doch schreit er immer wieder zu Gott als sein Herrn und Helfer. Und Gottes tröstliche Worte sind, egal wie ich mich fühle, wichtig ist, dass Gott auf meine Seite ist. Gott aber sorgt für mich, egal wie gerade wie turbulent die Zeiten gerade sind. Gott aber sorgt für mich. Lukas 8, Vers 24. Da traten sie hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Meister, wir kommen um. Hintergrundgeschichte ist, die Jünger sind auf dem See und der See tobt, der See stürmt. Hey, da waren erfahrene Fischer dabei, aber die hatten auf einmal Todesangst. Jesus schlief während der Zeit, sie weckten ihn, er stand auf, befahl den Sturm, dass er schweigen soll. Er bedrohte die stürmischen Wellen und sie wurden still. Gottes tröstliche Worte sind, ich bin der Herr, auch über jeden Sturm in deinem Leben. Vertraue mir. Jesus aber befahl den Sturm und er legte sich. Als ich mich frisch bekehrt hatte, kannte ich solche stürmische Zeiten sehr gut. Für mich war am Anfang das teilweise Tag für Tag eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Ich habe gekämpft, weil ich wusste, der Teufel will mein Leben zurückhaben. Und ich habe es erlebt, wie ich im Namen Jesus beten durfte, Sturm schweig und verstumme und es war still. Gott hat uns Autorität gegeben, in unseren Stürmen hineinzusprechen, dass sie verstummen sollen. Gott aber stillt den Sturm auch in deinem Leben. Wenn es turbulent ist, er hat die Power, er hat die Kraft, er hat die Macht, dass er ihn stillen kann. Philipper 2, Vers 27, Epaphroditus ist todkrank. Er ist ein bewährter Mitarbeiter von Paulus. Er liegt im Sterben. Paulus betet für ihn. Und was passiert ist, er wird gesund. Gott aber erbarmte sich. Die Bibel ist voll von solchen Gott-Aber-Stellen. Und ich glaube, Gott hat auch ein Aber für dich. Wenn du niedergeschlagen bist, wenn du immer wieder in dieselbe Sünde fällst, wenn du in Krankheit bist, wenn du ständig irgendwelchen Mist machst, Gott hat ein Aber für dich. Gott aber kann deine Situation wenden. Ich möchte einen weiteren Gedanken mit euch betrachten. Er heißt nicht Gott aber, er heißt aber jetzt. Wenn der Wind der Veränderung weht, dann gibt es Menschen, die bauen am meisten oder am liebsten hohe Mauern auf, damit sie ja nichts davon abbekommen. Es gibt andere Menschen, wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen sie Windmühlen auf und kommen erst richtig in Fahrt. Ich weiß nicht, wie du zu Veränderungen stehst, aber lass dir eins sagen, wir kommen an Veränderungen nicht vorbei. Es funktioniert nicht. Die Menschen verändern sich, die Technik verändert sich, das Leben verändert sich. Wir können nicht meinen, wir können uns vor Veränderungen bewahren. Wenn wir in Apostelgeschichte 11 lesen, da begegnet uns eine coole Story. Die Christen sind in Jerusalem versammelt. Und auf einmal kommt der Rock Petrus nach Hause und erzählt von seiner Dienstreise. Und die Dienstreise, die hat echt komisch angefangen. Da hatte er einen Traum als Jude, wo lauter unreine Tiere in einem Tuch waren. Und das ist schon komisch verrückt. Und noch verrückter wird es, als eine Stimme kommt und sagt, iss davon. Für einen Juden war das ein No-Go. Es geht nicht, unreine Tiere zu essen. Da würde man ja Gott verleugnen. Aber doch war da diese Stimme da. Hey, du isst diese Tiere. Ja, mehr noch, da kommen gleich Boten und mit denen sollst du mitgehen und Tischgemeinschaft mit den Heiden haben. Für Petrus war das eine ganz schöne Herausforderung. Aber hat sich darauf eingelassen. Er ist mit dem Boot mitgegangen und kam in das Haus von Cornelius und predigte dort das Evangelium. Und während er so predigte, fiel der Heilige Geist auf die Heiden herab, so wie sie es kurz zuvor an Pfingsten erlebt haben. Und auch die Heiden fingen an, in Sprachen zu beten. Für Petrus brach ein Weltbild zusammen, der konnte das gar nicht zusammenordnen. Der hat es gar nicht kapiert, dass das Evangelium nicht nur für die Juden ist, sondern eben auch für die Nichtjuden. Und dass sie die gleichen Segnungen bekommen, wie sie als Juden. Und das Ergebnis, seine Zusammenfassung war, so nun Gott ihnen die gleichen Gaben gegeben hat, wie auch uns, die da glauben an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich konnte Gott verwehren? Da sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprach, so hat Gott auch den Heiden Buße gegeben zum Leben. Hey, das war ein Knackpunkt in der Kirchengeschichte, die noch gar nicht alt war, dass sie auf einmal kapiert haben, hey, die freimachende Botschaft von Jesus gilt nicht nur für uns Juden, sondern für die ganze Welt. Veränderung, ganz praktisch, das ganze Jüngerschaftsmaterial musste umgeschrieben werden. Das war ja bis jetzt nur von Juden. Aber auf einmal waren da noch eine ganz andere Zielgruppe, die noch nie im Blick war. Die ganzen Methoden, die mussten überarbeitet werden. Die ganzen Tools für die evangelistischen Gespräche, hey, die konntest du über Bord werfen, weil du jetzt auf einmal nicht mehr Dinge voraussetzen konntest, wie bei den Juden. Du musstest woanders anknüpfen, um das Evangelium zu erklären. Du musstest von Neuem anfangen. Veränderung. Alle Arbeit, alles Jüngerschaftsmaterial in die Papiertonne, und Neues erarbeiten. In keinem Wort steht, dass das Alte schlecht war. Da ist keine Herablassung als auf das, was bisher war. Das heißt nur, dass man für das nächste Level andere Wege braucht wie zuvor. Das heißt nicht in keinster Weise, dass das Alte nichts wert ist. Im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen das Alte wertschätzen, und doch die Freiheit haben, Veränderungen anzusteuern und anzugehen. Bis heute gibt es Menschen, die in der Gefahr stehen, eine Methode als göttlich inspiriert wahrzunehmen. Ich hatte ein Praktikum und meine Aufgabe war, 2 Wochen lang Teestube zu machen. Weil der Gemeindeleiter oder Gemeindegründungsleiter bei der Teestube zum Glaube gekommen ist. Das Ergebnis war 2 Wochen Teestuben, keinen einzigen Besucher. Obwohl wir hunderte Flyer verteilt haben. 2 Jahre zuvor waren andere Praktikanten da, dort waren es noch 3 Besucher wenigstens. Aber er hat festgehalten, das ist der einzige Weg, wie Menschen zum Glauben kommen können, weil ich so zum Glauben gekommen bin. Aber das spricht die heutige Zeit gar nicht mehr an. Du kannst überall um die Ecke einen guten Latte Macchiato haben. Du brauchst nicht den Tee von der Kirche. Was früher einmal funktioniert hat, heißt nicht, dass es für Ewigkeit funktionieren muss. Wie oft bekommen wir das Neue nicht mit, weil wir am Alten festklammern, weil wir nicht bereit sind, loszulassen. Jetzt aber, in 5. Mose 2 lesen wir, wie das Volk Israel aus Ägypten auszog und den Auftrag bekommt, um das Gebirge Seir zu laufen. Und sie laufen ums Gebirge und laufen drumherum und laufen drumherum. Und auf einmal kommt diese Anweisung, jetzt aber lauft in Richtung Norden. Hey, es war gut, um das Gebirge rumzulaufen, jetzt aber geht's Richtung Norden. Hey Leute, wie viele laufen noch immer um das Gebirge Seir, weil sie nicht kapiert haben, dass ein jetzt aber den Plan unterbrochen hat? Wie viele sind noch damit beschäftigt, das Alte umzusetzen, was Gott vor 30 Jahren geredet hat? Und haben verpasst, Gottes Stimme für heute zu hören. Und sie sind beschäftigt, aber ehrlicherweise tun sie nicht das, was Gott sie berufen hat und beauftragt hat. In 1. Korinther 5 begegnet uns ein wirklich krasser Fall von Gemeindezucht. Da gibt es einen Typen, der hat Sex mit der Frau seines Vaters und sagt, hey, das ist doch okay, weil wir sind ja als Christen frei und können machen, was wir wollen. Richtig komische Sache. Und Paulus weist es aufs Schärfste zurück. Der sagt, das geht gar nicht. Schließt ihn von der Gemeinde aus, übergebt ihm den Satan. Gemeint ist, die Person bezeugt mit ihrem Leben, dass sie kein Christ ist. Die bezeugt mit ihrem Leben, dass sie keine Verbindung zu Jesus hat. Und deshalb soll sie von der Gemeinde ausgeschlossen werden. Warum? Ehrlicherweise aus Liebe. Aus Liebe, damit diese Person gewarnt ist, dass sie mit ihrem Heil spielt. Als Liebe zu den Gläubigen, die noch nicht so lange dabei sind, dass sie geschützt werden und nicht denken, das kann ich ja auch tun, wenn der das tun kann. Aus Liebe zu dieser Welt, dass sie einen Unterschied im Leben von uns Christen beobachten kann, weil das ist nämlich unser Auftrag, Salz und Licht auf dieser Welt zu sein. Und letztlich aus Liebe zu Jesus, weil er eine Braut ohne Flecken haben will. Aber wisst ihr, das Geniale ist, hier hört die Geschichte nicht auf. Es gibt nämlich noch einen 2. Korintherbrief. Und dort heißt es, jetzt aber vergebt ihn und tröstet ihn. Nehmt ihn wieder auf und liebt ihn. Hey, dieser Typ hat Buße getan. Der ist umgekehrt von seinem falschen Verhalten. Und Paulus sagt, jetzt aber bleibt nicht dabei stehen, ihn zu verurteilen. Bleibt nicht dabei stehen, ihn zurechtzuweisen, sondern zeigt ihn eure Liebe, zeigt ihn eure Vergebung, macht ihn nicht fertig wegen seinen Fehler, die ihr einst getan habt, sondern baut ihn wieder auf. Er ist wieder Teil von euch. Jetzt aber. Ich glaube, das größte Jetzt aber ist bei Jesus geschehen. Im Alten Testament war es nötig, Opfer zu bringen, Tiere zu schlachten für seine Vergebung. Jetzt aber können wir durch den Tod Jesus frei sein von unserer Schuld. Wir müssen nicht mehr eigene Leistungen vorweisen, um gerettet zu werden. Jetzt aber. Ich möchte noch ein weiteres Jetzt aber mit euch anschauen. Eine ziemlich bekannte Geschichte, 1. Mose 22. Gott stellt Abraham auf die Probe. Gott sagt, ich möchte, dass du deinen Sohn Isaak mir opferst. Und Abraham, der hat inzwischen Gehorsam gelernt, der stand am nächsten Tag früh auf, nahm seinen Sohn mit, nahm Brennholz mit, nahm ein paar Sklaven mit und zog 3 Tage lang Richtung dem Berg, wo Gott ihn gesagt hat. Hey, ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was in Abraham vorging, als sein Sohn auf einmal fragte, hey, wo ist denn unser Opfertier? Gott wird schon dafür sorgen. Coole Ausrede, oder? Was geschieht ist, irgendwann kommt dieser Punkt kurz vor dem Berg, dass Abraham sagt, hey, Diener, ihr bleibt zurück. Und er geht weiter mit seinem Sohn alleine. Sie bauen diesen Altar auf und irgendwann packt Abraham seinen Sohn und legt ihn auf diesen Altar und bindet ihn fest. Rangerknoten, nichts zu machen. Der kommt nicht frei. Und er zieht das Messer und er holt aus. Und was passiert ist, jetzt aber. Gott spricht jetzt aber. Gott sagt, jetzt habe ich gesehen, dass du treu bist. Nimm deinen Sohn darunter. Da hinten ist ein Widder, schlachte den. Leute, ganz ehrlich, wie viele Isaaks wurden geopfert, weil wir nicht auf Gottes Jetzt aber gehört haben? Weil wir dran festgehalten haben, was Gott vor 3 Tagen gesagt hat. Weil wir es verpasst haben, zu hören, dass Gottes Reden weitergeht und nicht stehen bleibt. Jetzt aber, nicht Isaak ist das Opfer. Bist du bereit, auf Gottes Jetzt aber zu hören? Nicht das Damalige zu konservieren und festzuhalten, sondern bereit, dass Gott dir auch neue Dinge schenkt? Jetzt aber? Ich habe bereits am Anfang gesagt, dass die Predigt heute aber und noch ein Wort heißt. Und es gibt ein Wort, das möchte ich euch vorstellen. Dieses Wort, das hat tatsächlich nahezu magische Kräfte. Es ist in der Lage, Schwierigkeiten zu binden. Wer es findet und ausspricht, der bleibt nicht mehr derselbe. Er ist für immer verwandelt. Dieses Wort ist in der Lage, den Teufel zu schockieren. Er erschreckt die Feinde. Er macht Verlierer zu Sieger. Er verwandelt Verzweiflung in Hoffnung. Dieses Wort verbrennt den Zweifel, überwindet die Ängste, besiegt jeden Umstand. Wer die Kraft dieses Wortes freisetzt, der kann seine Geschichte neu schreiben. Wisst ihr, von welchem Wort ich rede? Ein paar Beispiele aus der Geschichte. Heiko Herrlich, ein Fußballspieler, ein berühmter Fußballspieler von Borussia Dortmund, der kam eines Tages ins Krankenhaus. Diagnose: Hirntumor, nicht operierbar, du bist bald tot. Seine Beschreibung war: etwas regte sich in mir, dass noch nicht meine Zeit ist. Mit der Hilfe Gottes wurde er wieder gesund und die Ärzte konnten sich's nicht erklären. Bis heute ist er Trainer von Bayern Leverkusen. Er hatte diese Kraft dieses Wortes entdeckt. Wisst ihr inzwischen, von welchem Wort ich rede? Dieses Wort heißt dennoch. Reinhard Rute hat in russischer Kriegsgefangenschaft überlebt, weil er und seine Kameraden dieses Wort dennoch kannten. Er schreibt, im Camp starben viele an Unterernährung. Doch mit Inbrunst sangen wir vor jedem Essen, und Essen war damals Brot und Wasser. Wir sangen vor jedem Essen eine Strophe aus dem Kirchenlied »Du, meine Seele, sing«, wo es heißt, er weiß 4000 Weisen zu retten aus dem Tod. Er nährt und gibt Speisen zur Zeit der Hungersnot, macht schöne rote Wangen, oft bei geringem Mahl, und die da sind gefangen, die reißt er aus der Qual. Sie haben geglaubt, sie haben gehofft, und das Verrückte ist, am Ende der Gefangenschaft hatte er vielleicht 2 Pfund abgenommen. Dieses Wort hat die Macht, eine ganz neue Realität zu schaffen. Ja, vielleicht sogar eine ganz neue Welt. Dieses Wort heißt dennoch. Die Flügelfläche ist viel zu groß. Damit kann man nicht fliegen, sagen die Fachleute. Der Hummel ist das egal. Sie sagt dennoch und fliegt trotzdem. Mit Kinderlähmung kann man kein Sprintstar werden, sagen die Fachleute. Dennoch sagte die kleine Wilma Rudolf und gewann 1960 Goldmedaillen über 100, 200 und in der Staffel 4x100 Meter. Dennoch, ohne den linken Hand kann man nicht surfen, erst recht nicht damit einen Preis gewinnen, sagten die Fachleute. Dennoch sagte Bethany Hamilton, schlug die Weltmeisterin und wurde Dritte in der World Surf League 2016. Als 13-Jährige hatte sie beim Surfen, beim Haiangriff, den linken Arm verloren. Du bist ein Alien, sagten die Schulkameraden und stachen ihn mit einem Zirkel blutig. Dennoch sagte Nick Vujicic, geboren ohne Arme, geboren ohne Beine, und ist inzwischen einer der bekanntesten Motivationsredner dieser Welt. Die Bibel ist voll von solchen Dennoch-Geschichten. Eine 90-Jährige kann keine Mutter mehr werden. Dennoch wurde Sarah schwanger.
Es ist unmöglich, ein so großes Schiff zu bauen, dennoch baute Noah es. Es ist unmöglich, die Stadt Jericho einzunehmen, dennoch tat Josua es. Es ist unmöglich, dieses Volk zu befreien aus der Sklaverei in Ägypten, dennoch hat Mose es geschafft. Es ist unmöglich, mit 300 Menschen gegen das Volk der Midianiter zu kämpfen, dennoch hat Gideon dank Gottes Hilfe gesiegt. Es ist unmöglich, diesen Riesen Goliath zu bezwingen, dennoch reichte ein Kieselstein in der Hand von David, dass der Riese fiel und er in den Kopf abschlagen konnte. Es ist unmöglich, den Tod zu besiegen, dennoch stand Jesus von den Toten auf und lebt bis heute. Dennoch. Wir haben vorhin gehört, dass der Teufel uns versucht, mit seinen Abers aufzuhalten. Dass der Teufel versucht zu sagen, aber du bist zu schwach. Aber du hast gesündigt. Aber du hast diesen und jenen Fehler und kannst diese Last nicht loswerden. Deine Antwort sollte sein, dennoch. Dennoch. Bist du bereit, ein Dennoch in deinem Leben freizusetzen? Lukas 5, wir lesen, dass Jesus in das Boot steigt, das Simon gehört. Und er bat ihn, ein kleines Stück auf den See hinaus zu rudern. Auf einmal fängt an, Jesus vom Boot aus zu sprechen und sagt abschließend, so Simon, fahr jetzt hinaus auf den See und werf deine Netze hinaus. Und Simon sagt, hey, ganz ehrlich, wir haben die ganze Nacht, also die Zeit, wo man Fische fängt, gearbeitet. Wir haben geschuftet. Wir haben keine Fische gefangen. Dennoch, weil du es sagst, wollen wir es tun. Und so fuhren sie auf den See hinaus, sie warfen ihre Netze hinaus. Und das, was eigentlich nicht möglich ist, wurde wahr. Es blubberte auf einmal und innerhalb kürzester Zeit waren zwei Netze so voll, dass sie beinahe gerissen wären. Die Fische wurden in zwei Boote geworfen und ans Land gebracht. Hey, wie oft geht's uns so wie Simon? Simon war Fischer. Simon war der Spezialist. Der wusste, wie es funktioniert. Und jetzt gibt Gott irgendeinen Tipp und Simon sagt sich, hey, ganz ehrlich, das kann nicht gut gehen. Wie oft sind wir diese Spezialisten, die Gott sagen, hey, das kann nicht funktionieren. Hey, das ist eine richtig coole Idee. Wäre eine richtig coole Einschlafgeschichte. Aber funktionieren tut's nicht und deswegen tue ich es auch nicht umsetzen. Aber was Simon unterschied ist, er sagte dennoch. Und er ließ sich auf dieses Abenteuer ein. Kann es sein, dass es auch in unserem Leben Situationen gibt, wo der Fischfang nicht funktioniert? Wo wir, obwohl wir die Theorie wissen, auf einmal in der Praxis merken, es läuft nicht? Wo irgendwie die Wege zu Glück, zu Erfolg, zu Lebensfreude, zu Versorgung verschlossen, verstopft sind, wo wir müde sind vor lauter Anstrengungen, wo wir beginnen, uns vielleicht sogar mit dem Mangel zu arrangieren und sagen, ja, passt schon irgendwie, wo wir resignieren. Vielleicht sagen wir noch ganz fromm, wir haben schon so oft dafür gebetet, aber anscheinend will Gott es gar nicht. Und genau hier hinein spricht Gott. Fahr in die Mitte des Sees und werfe die Netze noch einmal aus. Gewiss, man könnte 1000 Gründe finden, warum das nicht funktioniert. Ich möchte dich fragen, wie viele Wunder hast du verpasst, weil du an dem Wendepunkt deines Lebens bei den Alten stehen geblieben bist? Weil dich Enttäuschung, Resignation, Unglaube, Stolz abgehalten hat, ein Dennoch zu sagen. Weil du nicht bereit warst, was Neues auszuprobieren. Simon traf diese untypische Entscheidung. Dennoch. Hey, auch wenn alles dagegen spricht, auch wenn all mein Wissen sagt, es funktioniert nicht, auch wenn meine Erfahrung, ja, mein Bauchgefühl, nein schreien, dennoch. Ich unterstelle mich dem, was Gott gesprochen hat. Und erst dann geschieht diese unglaubliche Erfahrung. Und dieser Mann schreibt Geschichte in der Fischfangerei auf dem See Genezareth. So viele Fische wurden damals noch nie gefangen. Dennoch. Martin Niemöller, im Ersten Weltkrieg feierte er Siege als U-Boot-Kommandant. Er wird berühmt als der Schrecken von Malta. Doch 1919 nimmt er seinen Abschied von der Marine und wird Theologe. Als wenige Jahre später der Antisemitismus zunimmt, wird er hellhörig. Er schreibt und predigt vehement gegen den Nazikurs, den die Kirche damals einnimmt. 1934 gründet er die Bekennende Kirche. Er widerspricht in einer Veranstaltung öffentlich Adolf Hitler und bekommt Redeverbot. 1937 laufen 40 Gerichtsverfahren gegen ihn. Der Weg ins Konzentrationslager in Dachau ist vorgezeichnet. Und er hält eine Predigtreihe. Dennoch getrost. Er kommt ins Konzentrationslager. Er überlebt und wird Jahre später Präsident des Weltkirchenrats. Hey, das Schlüsselwort liegt auch in deiner Hand, in deinem Mund. Der Teufel wird dich immer wieder versuchen, klein zu halten. Und es liegt an dir, ob du den nachgibst oder ob du dein Dennoch dagegen setzt. Hey, wenn du nur dennoch sagst und trotzdem nichts tust, dann bleibt es beim Alten. Du musst auch mit deinem Leben zeigen, dass du einen Unterschied machst. Und es ist möglich. Dennoch. Was wirst du deiner Not, deinem Problem, deiner Sünde, der Angst, dem Teufel heute sagen? Wirst du einfach nur stehen bleiben? Wirst du einfach nur resignieren, dich selbst bemitleiden? Wirst du auf sein Aber hören, als wäre das das Entscheidende im Universum? Oder glaubst du, dass Jesus auch ein Dennoch für dich hat? Dass es dir neue Kraft gibt? Dass es dir die Möglichkeit gibt, dein Leben umzuschreiben? Dennoch. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Film König der Löwen. Da gibt es einen König. Und der hat einen Sohn. Es gibt einen bösen Onkel. Was passiert ist, der Onkel möchte auf den Thron, aber der Sohn ist im Weg. Und er arrangiert eine Situation, dass der Vater stirbt und der Sohn sich schuldig fühlt. Und er setzt ein riesengroßes Aber in das Leben dieses kleinen Sohnes. Und was passiert ist, obwohl der Sohn eigentlich rechtmäßiger Nachfolger wäre, flieht er. Und lässt seinen Platz frei, weil er auf dieses Aber hört. Und es braucht Jahre, es braucht Krisen und Katastrophen, bis er aufsteht und zu seinem Dennoch gelangt. Und er kommt zurück und erobert sich den Platz, der ihm zusteht. Und vielleicht hat Gott eine Berufung in dein Leben gesprochen, aber du hast geguckt, was menschlich machbar ist. Und du bist stehen geblieben. Du hast es nicht mehr weiter verfolgt. Du hast es zugelassen, dass der Teufel dir irgendein Aber einredet. Vielleicht geht es dir wie Mose und du landest in der Wüste und bist dort seit 40 Jahren Hirte. Aber es ist noch nicht zu spät. Du kannst noch dennoch dagegen setzen und dich dafür entscheiden, deinen Platz wieder einzunehmen, den Gott für dich bestimmt hat. Möchtest du mit mir zusammen eine Generation sein, die von dennoch geprägt sind? Die Schwierigkeiten ins Auge schauen und sagen, dennoch, ich lasse mich nicht davon abhalten. Ich lasse meine Hoffnung nicht rauben. Ich lasse meinen Blick von Jesus nicht wegnehmen. Dennoch. Wer es möchte, darf gerne aufstehen und wir wollen zusammen beten. Und danach werden wir eine Zeit der Anbetung haben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du kraftvoll bist. Ich danke dir, dass du immer wieder zeigst in der Geschichte, dass da, wo der Teufel aber sagt, dass du ein Gott aber hast. Aber auch, dass wir uns dafür entscheiden können, dennoch dafür zu kämpfen. Weil wir wissen dürfen, dass du in uns lebst. Weil wir wissen dürfen, dass du diese Welt überwunden hast. Weil wir wissen dürfen, dass du der Stärkere bist, Herr. Und himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass unser Leben geprägt ist. Von einem Kampfeswillen, von einer Leidenschaft für dich, für den Glauben an dich, für dein Reich. Dass wo immer der Teufel kommt, um uns klein zu halten, wir auf dich schauen und dennoch rufen und unser Bestes geben in der Abhängigkeit von dir. Und Vater, zugleich will ich dich bitten, dass wir offen sind auf Neues, für Neues. Dass wir die Momente erkennen, wo du jetzt aber sagst, wo wir nicht stehen bleiben sollen bei dem, was du zuvor mal geredet hattest, wo wir nicht irgendeine Methode glorifizieren sollen und anbeten sollen, sondern wo wir den Ziel vor Augen haben sollen, Menschen zu Jüngern zu machen, selbst in die Berufung hineinzukommen, die du für jeden von uns hast, Herr. Und dass wir offen sind für deine Momente, wo du jetzt aber sagst, wo du Türen öffnen willst und wir nicht versuchen, geschlossene Türen einzurennen, Herr. Hab Dank dafür, Jesus, in deinem Namen. Amen.